Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Völlig klar, dass bei allen Diskussionen zum Thema Klimawandel zunächst einmal die direkte Reduzierung von CO2-Emissionen im Vordergrund steht. Die Ziele in Zahlen in Millionen Tonnen CO2 bis 2030, 2050. Völlig klar auch, dass da jeder Staat, der das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hat, viel machen kann. Jede Kommune, auch jeder Einzelne. Doch nicht nur die direkten Emissionen durch Kohleverstromung oder auch den Verkehr sind ein Thema. Es gibt auch andere Faktoren, die selbstverständlich zählen, zum Beispiel im Städtebau. Wie können wir Städte so gestalten, dass die Folgen des Klimawandels zumindest irgendwie abgefedert werden? Wie energieeffizient bauen oder umbauen? Wie können wir den Verkehr innerhalb der Stadt lenken? Wie das Leben miteinander besser organisieren? Architektinnen, Städteplaner, Umwelt- und Mieterverbände, Planende und Bauende haben dazu in Berlin heute konkrete Vorschläge veröffentlicht. Klimastadt Berlin 2030. Und darüber möchte ich nun mit Elisabeth Brohrmann von der Initiative Architects for Future sprechen. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Das Eckpunktepapier, das das Bündnis heute vorgestellt hat, umfasst die Punkte Klimaresilienz, Mobilitätswende, kooperative Stadt, Gemeinwohl und bezahlbarer Wohnraum, kulturelle Freiräume, Metropol Berlin, Brandenburg und Bauwende. Alles große, wichtige Themen. Da Sie Architektin sind, lassen Sie uns zunächst über die Vorschläge zu einer Bauwende sprechen. Das Schlagwort dazu lautet ja Umbau statt Neubau. Was bedeutet das denn ganz konkret?
Das bedeutet, dass wir unser architektonisches Leitbild verrücken müssen. Im Moment sind die ganzen Bauordnungen und auch das, wie wir uns als Architekten und Architektinnen oft selbst verstehen, auf den Neubau fokussiert. Und wir müssen diesen Fokus umrücken auf den Umbau, also den Gebäudebestand nutzen. Das, was wir schon haben an Gebäuden, da umbauen, sanieren, aufstocken, Leerstand umnutzen und so weiter. Wenn wir heute über nachhaltiges Bauen sprechen, schauen wir oft nur oder in der Regel nur auf die Energieeffizienz, die während des Betriebs des Gebäudes, also während der Nutzungsphase anfällt. Und das ist viel zu kurz geguckt. Wir fordern, und das ist wichtig, den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes zu betrachten, quasi auch die Herstellung und die Verarbeitung der Materialien, die Baustelle selber und natürlich auch dann am Ende des Lebenszyklus den Rückbau und die Entsorgung der Materialien.
Also das, was man als graue Energie bezeichnet, die Energie, die benötigt wurde, um ein Gebäude überhaupt zu bauen, das
ganz
also
genau
gewissermaßen in einem Gebäude drinsteckt.
Ganz genau. Und da geht es nicht nur um die Energie, sondern eben auch um die Emissionen, um die grauen Emissionen, die dabei anfallen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann verschiebt sich eben dieser Fokus. Denn je nach Bauweise sind es bis zu 50% der Gesamtenergie und der Gesamtemissionen, die in diese graue Energie und diese grauen Emissionen fallen. Und das bedeutet eben, dass der größte Klimahebel beim Bauen darin liegt, den Bestand weiter zu nutzen und eben diese Energie und die Emissionen, die schon in den Gebäuden stecken, nicht zu vergeuden und die Ressourcen auch zu nutzen, die da schon verbaut worden sind.
Wir alle kennen ja das große Wohnungsproblem, Frau Brohrmann, nicht nur in Berlin. Wie kann man denn nachhaltig bauen und gleichzeitig das Wohnungsproblem lösen? Ist das nicht eine Quadratur des Kreises?
Nein, überhaupt nicht. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir immer diese sozialen Fragen nicht mit den Klimafragen sozusagen gegeneinander ausspielen. Das geht wunderbar zusammen, denn es gibt ein riesiges Potenzial an Wohnflächen, A, in leerstehenden Wohnungen oder auch in leerstehenden Gewerbeflächen, die man sofort erschließen könnte, aber eben auch zum Beispiel durch Aufstockungen. Fast jedes Gebäude in der Stadt könnte gut noch ein ausgebautes Dach oder noch ein zusätzliches Geschoss obendrauf bekommen oder auch Parkplatzflächen, die im Moment ja schon versiegelt sind, über die könnte man drüber bauen, ohne neu weiter zu versiegeln. Und der Vorteil dabei ist eben, dass, wie ich gerade schon sagte, die Flächen nicht weiter versiegelt werden, was ganz wichtig ist
also
für unsere Biodiversität. Genau. Und auch das Regenwasser sozusagen weiter versickern kann, sondern wir nutzen die Flächen, die eh schon versiegelt sind. Und wir nutzen ja auch die Trag- und die Infrastrukturen, die schon vorhanden sind und setzen da weiter drauf auf. Also das geht auch eigentlich wesentlich schneller, als jetzt das nächste Neubaugebiet auf der grünen Wiese zu erschließen. Denn die Straßenanbindung ist da, die Wasseranbindung ist da und so weiter. Und auch ganz wichtiger Aspekt, wenn es um die soziale Frage geht, auch das soziale Umfeld ist ja schon vorhanden und auch eine medizinische Versorgung beispielsweise. Auch das müsste ja alles noch zusätzlich gebaut werden, wenn ich an den Stadtrand gehe. Und deshalb ist es eigentlich sehr nachhaltig, in der Stadt noch diese ganzen Potenziale zu heben.
Wir haben in der vergangenen Woche hier in Fazit über das Landratsamt in Starnberg gesprochen. Dieses Gebäude ist 50 Jahre alt und wurde nicht abgerissen, sondern durch einen Erweiterungsbau ergänzt. Und dieser Erweiterungsbau wurde jetzt mit dem DAM-Architekturpreis ausgezeichnet. Bedeutet das, Frau Bormann, abgeleitet daraus zu sagen, die Lebensdauer von öffentlichen Gebäuden, die beträgt zurzeit ungefähr 50 Jahre, also wäre eine Forderung, die Lebenszeit zu verlängern, also Häuser so zu bauen, dass sie länger genutzt werden können?
Ja und nein. Also natürlich, das ist ein wunderbares Beispiel, ne? Weil ganz oft werden dann eben Gebäude, die zu einer früheren Zeit für eine gewisse Nutzung gebaut worden sind, abgerissen und neu gebaut. Im Zweifelsfall kommt da auch wieder ein Stadtamt hin, nur weil die Räume, die Büros der Mitarbeitenden vielleicht sich um 30 Zentimeter vergrößern sollen oder irgendwie sowas, was ja irgendwie unverhältnismäßig ist, wenn man dann sieht, was da eben an Ressourcen und an Emotionen für verbraucht werden. Da ist das eine wunderbare Lösung, eben einen Anbau zu machen und das so zu erneuern und in den nächsten Lebenszyklus zu geben, sozusagen. Wenn wir heute neu bauen, dann müssen wir halt darauf achten, dass es zum einen natürlich klimaneutral ist, was die Materialien auch angeht, aber eben auch das Stichwort Kreislauffähigkeit beachten. Das möchte ich da noch reinbringen. Denn da geht es dann darum, dass ich Gebäude quasi modulhaft zusammensetzen kann. Und wenn ich es rückbaue, es nicht abreißen muss und verhalten muss oder verbrennen muss oder auf die Schutthalde bringen muss, sondern ich kann es halt so zurückbauen, dass ich die einzelnen Bauteile auch wieder für ein nächstes Gebäude verwenden kann. Und dadurch bekommt das Material an sich einen längeren Lebenszyklus, wenn vielleicht auch nicht das Gebäude. Und kann so dann wiederum auch auf Änderungen in der Gesellschaft und der Bedürfnisse reagieren.
Also ganz neuartige Architekturkonzepte. Vieles, was das Bündnis in seinen Eckpunkten formuliert hat, das klingt visionär. Viele Menschen halten solche Forderungen für unerfüllbar. Fehlt den Politikern die Fantasie?
Ich glaube, die Politiker und die Politikerinnen sind oft auch getrieben natürlich von Kurzfristigkeiten und schauen dann auf ihre nächste Legislaturperiode und schauen, dass sie da auch vielleicht wiedergewählt werden oder haben vielleicht auch Sorge vor dem Widerstand, der ihnen vielleicht entgegenschlägt dabei und wollen da lieber kurzfristige Gewinne machen. Diese Veränderungen, die uns jetzt bevorstehen, die sind vielleicht an einigen Stellen unbequem, aber langfristig gesehen werden die Folgen der Klimakrise auch sehr unbequem sein. Und das erleben wir ja jetzt schon. Und ich glaube, diesen Tatsachen muss man auch ins Auge sehen und den PolitikerInnen da Mut machen, diese Schritte eben auch anzugehen. Und wir sehen ja auch, dass es mehr und mehr Menschen aus der Gesellschaft sich hinter die For-Future-Klimastreiks zum Beispiel stellen und damit auch sagen, wir sind bereit für diesen Wandel und traut euch, das zu tun. Die da vielleicht noch skeptisch drauf gucken. Ich glaube, da ist es auch eine Aufgabe der Politik, aber eben auch der Gesamtgesellschaft, die Informationen einfach auch dorthin zu tragen und dafür zu sensibilisieren, was die Alternative ist und dass das keine ist.
Ja. Nachhaltig bedeutet aufwendig, bedeutet teuer. Diese Gleichung stimmt also überhaupt nicht.
Im Moment ist das vielleicht noch an einigen Stellen so, weil das nachhaltige Bauen und auch dieses Umbauen und das Sanieren im Moment noch nicht so in Gänze abgebildet werden kann in den Bauordnungen, aber auch in den politischen Rahmenbedingungen, die dazugehören. Da müssen wir eben ran. Wenn wir aber gucken, was gerade an Förderungen in klimaschädliche Bauweisen gesteckt wird, und wenn wir daran gehen würden und sagen würden, die lenken wir um in klimaneutrales Bauen, dann würden wir da ja unfassbar viel gewinnen. Mhm. Und ich glaube, da muss es auch einen Wechsel sozusagen dieser Subventionen geben. Und wenn wir sozusagen auch darüber sprechen würden, einen fairen CO2-Preis in den ganzen Markt reinzubringen, dann würde sich das auch schnell adaptieren. Und wir müssen einfach es auch ermöglichen baurechtlich, aber eben natürlich auch in der Praxis, dass das auch normalisiert wird und mehr Menschen und Planende und Architekturbüros, ja, Baufirmen da auch eine Gewohnheit drin finden, dann wird es ja auch günstiger, weil es einfach regelmäßiger angewendet wird.
Bauordnungen ändern, Baurecht ändern, sagen Sie, Frau Bormann. Ist das, was Sie mit dem Bündnis für Berlin jetzt erarbeitet haben, exemplarisch? Sind diese Punkte im Prinzip auch auf andere Städte anwendbar?
Unbedingt. Das kann ein Beispielpapier sein, auch für andere Städte. Es ist absolut übertragbar. In Berlin ist es natürlich die Sonderform, dass es auch ein Stadtstaat ist und dadurch sozusagen direkt die Landesbauordnung, also Bauen ist ja Ländersache, mit gemeint ist. Aber jede andere Stadt ist da eingeladen, sich ein Beispiel dran zu nehmen und gibt es ja auch schon, auch sicherlich in anderen Städten gibt es auch ähnliche Zusammenkünfte und wir als Architects for Future zum Beispiel arbeiten ja auch ganz viel über Ortsgruppen und sind in sehr vielen Städten, ich glaube in Deutschland in bis zu 40 Städten vertreten und versuchen diese Punkte da ja auch in die Politik und eben in die Gesellschaft zu tragen.
Ein Bündnis von Berliner Initiativen, Umwelt- und Mieterverbänden, Planende und Bauende. Sie fordern eine klimagerechte und soziale Stadtentwicklungspolitik. Heute haben Sie das entsprechende Papier in Berlin vorgestellt. Elisabeth Brohrmann war das von der Initiative Architects for Future. Frau Brohrmann, Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen.